Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, euch wieder sehen zu können und dass über den Predigtdienst so der Faden nicht ganz abreißt. Schöne Grüße auszurichten aus Tittmaning, hat mir ja schon der Tom weggenommen. Der war schneller wie ich, aber ich nehme ganz gerne wieder Grüße aus der Gemeinde mit nach Tittmaning. Ja, mein Predigtthema heute heißt Zurück zur ersten Liebe, versehen mit einem Ausrufezeichen und mit einem Fragezeichen. Fragezeichen deswegen, worum geht es überhaupt in dieser ersten Liebe? Und ist es überhaupt möglich, wieder an diesen Punkt zurückzugehen oder da wieder hinzukommen zur ersten Liebe? Ja, und Ausrufezeichen deswegen, weil es eine eindeutige Aufforderung unseres Herrn ist, aus der Schrift, auch wenn sie so wortwörtlich in dieser Formulierung nicht drinsteht. In Tittmaning haben wir zurzeit keinen fortlaufenden Bibeltext für die Predigten, sondern freie Themenwahl, und es war wirklich schön zu sehen, dass uns als Prediger, ohne uns abzusprechen, die gleichen Fragestellungen oder ähnliche Fragestellungen bewegt haben, die wir in den Predigten aufgegriffen haben. In der ersten Predigt dieses Jahres sagte Schorsch einiges zu dem sehr zutreffenden Satz eines Gläubigen: Das siegreiche Leben als Christ ist eine Aneinanderreihung von Neuanfängen. Dann in der nächsten Predigt, Daniel Bottesch war hier bei uns, er sprach über das uneingeschränkte Vertrauen zu Gott anhand des Lebens von Abraham. Dann in der nächsten Predigt vom Woody ging es um ein ungeteiltes Herz Gott gegenüber, das man in bequemen Zeiten verlieren kann. Ja, und heute geht es um eine verlorene erste Liebe und die Aufforderung des Herrn, sie wieder zu erlangen. Was ist das Gemeinsame an all diesen Fragestellungen oder Themen? Es geht um ein Innehalten, eine Überprüfung meines Glaubenslebens, meiner Beziehung zum Herrn Jesus, meist ausgelöst durch innere oder äußere Nöte oder Herausforderungen, um ein Erkennen, wo wir stehen, wo wir uns möglicherweise vom Herrn und der Liebe zu ihm entfernt haben, wo wir in sündhaften Verhalten stecken und nicht raus können oder nicht raus wollen. Und nach dem Erkennen geht es natürlich um das Bekennen vor dem Herrn und möglicherweise auch vor Geschwistern oder vor anderen Menschen, das ehrliche Eingeständnis von Versagen und Schuld und dann natürlich um eine Veränderung, eine Kurskorrektur oder einen Neuanfang, eine Umkehr in unserem Leben, denn nichts anderes bedeutet das Wort Buße, das wir in der Schrift finden. Die Aufforderung unseres heutigen Themas, zur ersten Liebe zurückzukehren, finden wir in der Offenbarung, in dem sogenannten Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus. In den Kapiteln 2 und 3 finden sich insgesamt 7 solcher Sendschreiben an bestimmte Gemeinden. Und die Zahl 7 steht in der Bibel für Vollkommenheit. Und so können wir davon ausgehen, dass die Aussagen in diesen 7 Sendschreiben nicht nur auf diese 7 Gemeinden zutreffen, sondern repräsentativ für alle Gemeinden sind und nicht nur für die damaligen, sondern auch für die heutigen. Und viele Ausleger sind auch der Meinung, dass diese Sendschreiben auch eine prophetische Vorschau auf die Entwicklung der Gemeinden über die ganze Kirchengeschichte hinweg sind, was deren Bedeutung für uns noch einmal unterstreichen würde. Das Muster dieser Schreiben ist immer ähnlich. Der Herr hebt die positiven Dinge hervor und lobt die Gemeinden dafür. Er zeigt aber auch die negativen Entwicklungen und Verhaltensweisen und fordert dann zur Buße auf, mit Ausnahme der Gemeinden Philadelphia und Smyrna. Er macht sein Gerichtshandeln deutlich, wenn keine Buße erfolgt, und gibt gleichzeitig großartige Verheißungen für die, die sich korrigieren lassen. Sie alle werden eingeleitet, also diese Verheißungen, mit den Worten, wer überwindet. Und um die Ernsthaftigkeit des Gesagten zu unterstreichen, findet sich in allen Sendschreiben die eindrückliche Aufforderung, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn wir uns jetzt das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus anschauen, dann merken wir, dass sie sich von den anderen abhebt, und zwar in dem, was der Herr tadelt und auch in dem, wozu der Herr sie auffordert. Bei den anderen Gemeinden prangert der Herr das Dulden von Irrlehren an, die Gläubige zu sündhaftem Verhalten verführen. Er prangert die offenkundige Lauheit und das Leben in einer Freundschaft mit der Welt, in einem äußeren frommen Schein an und andere Dinge. Ganz anders aber der Tadel im Schreiben an die Gemeinde von Ephesus. Ich lese jetzt dieses Schreiben vor in der Offenbarung 2. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen hast. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt, und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Soweit der Text. Ja, wenn wir diesen Text so lesen oder uns anhören, sind wir da nicht geneigt, ganz spontan zu sagen, das ist doch eigentlich eh schon super, was da über die Epheser steht. Von denen könnten wir uns doch eher eine Scheibe abschneiden. Reicht das denn nicht? Was will er denn noch, unser Herr? Warum ist er damit nicht zufrieden? Ja, unser einzigartiger Gott möchte wirklich mehr. Die Bereitschaft zum Leiden, standhaftes Ausharren, die klare Trennung vom Bösen, unermüdlicher Einsatz, das alles würdigt unser Herr ausdrücklich. Trotzdem wünscht er sich noch etwas dazu. Die Liebe zu ihm, oder genauer gesagt hier, die erste Liebe zu ihm. Und diese erste Liebe soll wieder die Triebfeder, die wesentliche Motivation für alles sein, was sie für den Herrn tun. Nur so kann man die Aufforderung verstehen, tue Buße und tue die ersten Werke. Buße heißt Veränderung des Denkens, Sinneswandel, Umkehr und in diesem Zusammenhang natürlich zurück zur ersten Liebe, zurück zu den ersten Werken, die ihr in der ersten Liebe getan habt. Vielleicht drängt sich bei euch jetzt die Frage auf, macht es überhaupt Sinn, Liebe zu gebieten? Kann man Liebe befehlen oder eben gebieten? Geht das überhaupt? Der Mann kann nicht und Frau auch nicht, aber Gott, der selbst die Liebe ist, der kann es natürlich. Denn wenn Gott uns etwas gebietet, dann gibt er uns alles an die Hand oder besser gesagt ins Herz, um sein Gebot halten zu können. Dies bezeugt uns zum Beispiel der Apostel Petrus ganz deutlich, wenn er sagt, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. 2. Petrus 1, Vers 3. Schauen wir uns jetzt den Text noch etwas näher an. Nach dem großen Lob an die Epheser lesen wir, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was können wir aus diesem kurzen, aber umso ernsthafteren Satz schließen? Der Vorwurf lautet nicht, ihr habt keine Liebe mehr zu mir. Und das ist auch einleuchtend, denn ganz ohne Liebe wären die Dinge, die der Herr so gelobt hat, wohl kaum möglich gewesen. Der Vorwurf lautet aber, ihr habt die erste Liebe verlassen. Es gibt also eine erste Liebe, die sich der Herr so sehnlich wünscht. Und über diesen Begriff der ersten Liebe ist viel hin und her ausgelegt und diskutiert worden. Nach meinem Verständnis ist das einfach die Liebe, mit der unser Herz auf das geantwortet hat, was uns der Herr in unserer Bekehrung und der geistlichen Wiedergeburt geschenkt hat, nämlich die Erkenntnis, dass wir mit unserer Sündhaftigkeit niemals vor Gott bestehen können, dass Jesus Christus meinen Schuldenberg für ewig ausgelöscht hat, indem er an meiner Stelle dafür am Kreuz bezahlt hat, das Geschenk der Vergebung und der Versöhnung mit Gott, das Geschenk des ewigen Lebens in einer herrlichen Zukunft und das Geschenk, das im Römerbrief so ausgedrückt wird: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5,5. Und nicht zuletzt das Geschenk eines in uns hineingelegten völlig neuen Lebens, das uns befähigt, Schritt für Schritt natürlich dem ähnlich zu werden, wie sich Gott ursprünglich menschliches Leben vorgestellt hat und wie es uns Jesus vorgelebt hat. In vielen Zeugnissen und Erzählungen von höchst unterschiedlichen Menschen finden wir diese besondere erste Liebe beschrieben. Und ich habe mir überlegt, wie das bei mir war, mittlerweile vor 27 Jahren. Wie hat sich diese erste Liebe bei mir geäußert oder wozu hat sie in dieser Zeit nach der Bekehrung geführt? Ich fühlte mich total erleichtert und befreit. Meine lange, mühsame Suche nach Wahrheit, nach dem Sinn des Lebens, nach Halt, Orientierung und Geborgenheit war auf einmal beendet. Die Fragen, die mich umgetrieben und viele Irrwege gehen ließen, waren beantwortet. Das Suchen, die Ungewissheit, die Orientierungslosigkeit hatte einfach ein Ende. Ich war befreit vom Druck und den Mühen eines selbstbestimmten Lebens, weil ich wusste, dass mein Leben in der Hand eines allmächtigen und liebenden Gottes war, dem ich jetzt mein Leben zur Verfügung stellen wollte. Ja, und das alles reichte mir damals. Ich habe damals nicht nach irgendwelchen Erklärungen gesucht, es war einfach so und ich war voller Freude und zutiefst dankbar. Wenn ich heute zurückschaue und mir die Frage stelle, wie war das damals möglich und was war das Ausschlaggebende, der springende Punkt, dann fällt mir nur eine Erklärung ein. Diese erste Liebe hatte voll Jesus, meinen neuen Herrn, im Blick und sie kam aus einem gereinigten, befreiten und vor allem ungeteilten Herzen. Aus einem einfältigen Herzen, das kindlich glauben konnte. Erinnern wir uns, was Jesus dazu gesagt hat. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Matthäus 18,3. Vielleicht kann man diese erste Liebe so beschreiben, sie kommt aus einem gereinigten, kindlich glaubenden und ungeteilten Herz als freudige und dankbare Reaktion auf Gottes Handeln an uns. Sie ist in gewissem Sinn noch jungfräulich, unverdorben und schaut voller Freude auf Jesus als unseren Herrn und Heiland. Warum das nicht so geblieben ist, sowohl bei den Ephesern als auch bei mir, darauf möchte ich jetzt eingehen. In Vers 4 lesen wir nochmal, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Hier steht nicht, dass du deine erste Liebe verloren hast, sondern ganz eindeutig, dass du sie verlassen hast. Und das ist jetzt keine belanglose Wortspielerei oder Wortglauberei, sondern es macht einen großen Unterschied. Die erste Liebe ist ihnen also nicht irgendwie unter unerklärlichen Umständen abhanden gekommen. Das Ganze ist nicht einfach so über sie gekommen, nach dem Motto, das ist halt so, wenn man länger gläubig ist, sondern sie haben sie verlassen. Und das ist kein passives Erleiden, sondern etwas, wofür sie Verantwortung tragen und wofür sie auch der Herr verantwortlich macht. Wenn es nicht so wäre, könnte der Herr nicht die Buße einfordern, von der wir im nächsten Vers lesen. Die Frage, die sich hier natürlich aufdrängt, lautet, wie kann es dazu kommen, diese erste Liebe zu verlassen? Natürlich ist es kein aktives und bewusstes Handeln, um die erste Liebe sozusagen in unserem Leben auf die Seite zu schieben. Es sind die fahrlässigen Unterlassungen und falschen Prioritätensetzungen, die dann zwangsläufig dazu führen. Dazu einige Gedanken und Hinweise, die natürlich nicht vollständig sind. Zuerst ein Vergleich mit unserer uns umgebenden sichtbaren materiellen Welt. Wir leben im Schwerkraftfeld der Erde. Wenn wir einen Gegenstand nicht mehr festhalten, sondern loslassen, wird er unweigerlich von dieser Schwerkraft nach unten in Richtung Erdmittelpunkt gezogen. Oder einfacher ausgedrückt, er fällt zwangsläufig nach unten. Als Gläubige leben wir in einem geistlichen Schwerkraftfeld, in dessen Mittelpunkt der Gegenspieler Gottes, der Teufel, regiert. Wenn wir die Dinge in unserem Leben einfach laufen lassen, nachlässig und gleichgültig werden, nicht mehr wachsam sind, uns von der Welt treiben und berieseln lassen, sieht es uns genauso zwangsläufig geistlich nach unten, so wie ein Stein, den wir loslassen, nach unten fallen muss. Die Freude geht uns verloren und die erste Liebe wird zugedeckt von dem, womit wir unser Herz füllen oder eben von der Welt füllen lassen. Nicht umsonst werden wir oft in der Bibel aufgefordert, wachsam zu sein und den Kampf des Glaubens zu kämpfen, anstatt uns treiben zu lassen. Ein weiterer Gedanke. In jedem von uns steckt ein kleiner oder auch ein größerer Pharisäer. Wir alle neigen dazu, äußerer Frömmigkeit einen falschen Stellenwert zu geben oder mit vielen äußeren Aktivitäten einen Mangel an Liebe und geistlichem Leben in uns auszugleichen. In Lukas 11, 42 brandmarkt der Herr Jesus die Pharisäer. Aber wehe euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Der Bruder Alexander Strauch hat dazu einen passenden Satz formuliert, der lautet, ein frommes und korrektes Äußeres kann echten inneren Glauben und herzliche Liebe auf heimtückische Weise ersetzen. Und wie recht er wohl hat. Es ist erstaunlich, wie bei Gläubigen ein Pochen auf äußeren Dingen, wie zum Beispiel ein Gottesdienst abzulaufen hat, oder auf äußeren Aktivitäten, die unbedingt sein müssen, einhergehen kann mit unbarmherzigem Verhalten gegenüber Geschwistern, mit Verurteilen anderer und ständiger Kritisiererei an allem und an jeden. Hier geht es auch in die Richtung herzliche Liebe zu Geschwistern durch äußere Korrektheit und vermeintliche Prinzipientreue zu ersetzen. Und heimtückisch ist das Ganze deswegen, weil sich die Betroffenen dessen gar nicht bewusst sind, stolz auf ihren standhaften Glauben sind und sich dabei von ihrem eigenen Herzen betrügen lassen. Schon der Prophet Jeremia hat darauf hingewiesen, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? 17,9. Wie kann es dazu kommen? Das sich ausrichten auf äußere Korrektheit ist eben einfach. Diese Korrektheit ist sichtbar, beurteilbar, messbar, leicht zu erfüllen. Eben viel einfacher als herzliche Liebe, sich im Herzen zu erhalten und dann auch auszuüben. Es ist der einfachere Weg, der Weg des geringeren Widerstands. Wenn wir nachlässig werden, oberflächlich werden, uns treiben lassen, die Aufforderung aus dem Buch der Sprüche ignorieren, die lautet, mehr als alles andere behüte dein Herz, dann kommen wir schnell in dieses pharisäische Fahrwasser. Logisch, dass dann dabei die erste Liebe auf der Strecke bleibt. Im Lukas-Evangelium wird uns eine Geschichte berichtet, die wir alle kennen und die helfen kann, nicht in dieses Fahrwasser hineinzukommen. Ich lese aus Lukas 10, Abvers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Auch eine Martha steckt in uns allen drin, mehr oder weniger. Eine Martha, die sich durch viel Arbeit, heute kann man auch ergänzen, durch zahllose Ablenkungen und viel Konsum, davon abhalten ließ, Zeit mit Jesus zu verbringen. Martha liebte sicherlich Jesus, aber sie war so beschäftigt für ihn, dass sie keine Zeit hatte, bei ihm zu sein. Ihr wohlgemeinter Dienst für ihn entzog sie seiner Gegenwart. Statt Freude erlebte sie Frust und Ärger. Deshalb musste ihr der Herr liebevoll ermahnend sagen, eines aber ist Not, Maria aber hat das gute Teil erwählt. Was war dieses eine, das gute Teil? Maria hatte ein ungeteiltes Herz für Jesus. Sie wollte nicht nur für ihn da sein, sondern bei ihm in seiner Gegenwart zu seinen Füßen sitzen, um mehr zu erfahren von ihm und ihn besser kennenzulernen. Das größte Gebot lehrt uns Jesus folgendermaßen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Matthäus 22, 37. Wie wollen wir ihn von ganzem Herzen lieben können, wenn wir ihn nicht wirklich kennen? In der Tiefe seines Wesens und Charakters, seiner Worte und Taten in seinem Leben als Mensch. Deshalb die Ermahnung, eins ist nötig. Richte dich mit einem ungeteilten Herz aus auf den Herrn und Heiland. Vielleicht kann man den Zustand der Gemeinde in Ephesus so bezeichnen. Der Mangel an Liebe war eine lebensbedrohliche Krankheit, die sie sich selbst durch Nachlässigkeit zugezogen hatten. Warum ist hier diese überaus ernste Einschätzung angebracht? Wir können das an der Reaktion des Herrn auf diese Diagnose erkennen. Vers 5. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Er sagt hier mit einfachen Worten, wenn ihr einfach so weitermacht, dann steige ich euch aufs Dach und knipse eure Lichter aus. Was heißt denn, ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen? Ein lichtspendender Leuchter ist von überall her zu sehen. Von ihm geht Wärme aus. Er ist ein leuchtender Anziehungspunkt. Wenn er von seiner Stelle gestoßen wird, ist von alledem nichts mehr da. Auf die Epheser übertragen, die Gemeinde würde ihre geistliche Leuchtkraft, ihre Zeugniskraft für den Menschen, ihre Anziehungskraft verlieren. Sie würde nicht mehr als geistliche Gemeinschaft die sich erkennbar und wohltuend von der Welt abhebt, wahrgenommen werden. Das ist das, was der Herr ihr androht. Jetzt kann man fragen, ist das nicht unbarmherzig angesichts dessen, wofür sie doch loben konnte? Ist das nicht zu hart für nur zu wenig Liebe, in Anführungszeichen, diese harte Reaktion? Aber ich denke, das ist unsere typisch menschliche Sichtweise. Aber der Herr wusste, wo die Gemeinde landen würde, wenn sie nicht umkehrte. Sie würde langsam und schleichend an dieser Krankheit des Mangels an Liebe sterben. Nicht wörtlich, aber geistlich. Sie würde zu einer Gemeinde, deren Leuchter weggestoßen wäre. Der Herr müsste dann auch zu ihr sagen, du hast den Namen, dass du lebst, bist aber doch tot, wie er es zur Gemeinde in Sardes sagen musste. Eine Gemeinde ohne Licht und Salz, deren Weiterbestehen zum reinen Selbstzweck würde. Das ist der Grund, warum hier der Herr so konsequent reagiert hat. Weil er diese Entwicklung verhindern wollte, weil er diese geliebte Gemeinde in Ephesus in einem gewissen Sinn nicht verlieren wollte. Weil er die uneingeschränkte Liebe seiner Geschwister zurückgewinnen wollte. Liebe ist für Gott, der ja vom Wesen her selbst Liebe ist, nicht nur eine wichtige Beigabe für das menschliche Leben oder für die Gemeinde. Liebe steht im Zentrum seines Wesens und aus dieser Liebe leitet sich alles andere ab. Und diese Liebe soll die Triebfeder, die eigentliche Motivation bei uns für alles andere sein. Und Liebe ist das, an dem uns eine verlorene, unbarmherzige und kalte Welt erkennen soll. Wir sehen in der Schrift, welchen Stellenwert Liebe für Gott hat. Dazu nur zwei Hinweise. In 1. Korinther 13 steht dieser klassische Text zum Thema Liebe. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte die Liebe nicht, so wär mir es nicht nütze. Vielleicht kann man hier sinngemäß fortfahren. Und würde ich alle im Gemeindedienst und im evangelistischen Einsatz übertreffen und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein hohles, fruchtloses Nichts. Als Jesus Petrus zum Hirtendienst beruft, Johannes 21, fragt er ihn nicht, ob er bereit wäre, alles auf sich zu nehmen, vollen Einsatz zu bringen, um die Außenstehenden zu erreichen oder sonst irgendetwas, sondern er fragte ihn zuerst zweimal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und beim dritten Mal, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Die Liebe zu ihm war für Jesus die alles überragende Voraussetzung, die wichtigste Qualifikation für den Hirtendienst. Wenn wir uns dies alles vor Augen halten, können wir besser verstehen, dass es dem Herrn nicht um ein bisschen zu wenig Liebe ging, sondern um die Grundlage allen Christseins. Er blieb aber natürlich nicht bei seiner Anklage stehen, sondern sagte den Ephesern auch, was sie tun sollten. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Jesus gebietet nichts, was den Menschen nicht möglich wäre umzusetzen, haben wir schon zu Anfangs gehört. Dieser Satz bedeutet also, dass es möglich ist, diesen schleichenden Prozess des Verlustes der Liebe aufzuhalten, ihn umzukehren und wieder in Richtung der ersten Liebe zu gehen. Und dies bedeutet nicht alles, wie es am Beginn unseres Glaubenslebens war, eins zu eins wiederherstellen oder kopieren zu können, aber es bedeutet, diese erste Liebe in unserem Herzen wieder freizulegen muss im Lauf der Zeit durch unsere Nachlässigkeit und durch viele andere Dinge an die Seite gedrängt und verschüttet wurde, um sie wieder neu zu entfachen. Der Herr nennt hier drei Dinge, um den Weg zurück zur ersten Liebe einzuschlagen. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Der Herr sagt, mache dir klar, was du angerichtet hast, dass du die erste Liebe verlassen hast und dass das in meinen Augen so schwerwiegend ist, dass ich deswegen von dir Buße erwarte. Und das geht nur, wenn wir im ständigen Strampeln, im Mausrad des Alltags innehalten, anfangen nachzudenken und uns selber auf den Prüfstand zu stellen, so wie wir auch von der Schrift aufgefordert werden. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, lesen wir im 2. Korinther 13,5. Wir brauchen dabei keine krampfhafte Innenbeschau bei uns zu starten, sondern können das in Anspruch nehmen, was uns dafür gegeben ist. Die Bibel als absolut zuverlässiger Maßstab, unser Gewissen, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, und vertraute Geschwister, die eben auch den Geist Gottes in sich haben. Wenn wir aufrichtig dafür beten und offen sind, das eben Erwähnte wirklich in Anspruch zu nehmen, werden wir erkennen können, wo wir stehen und was zu tun ist. Bedenke nun bedeutet in diesem Zusammenhang auch, erinnere dich an die Zeiten, als du in dieser ersten, unverfälschten Liebe gelebt hast, wie dein Herz bewegt war für deinen Herrn und sein Werk und wie vieles, was sich dann im Lauf der Zeit wieder in dein Herz eingenistet hat, damals eben keinen Platz dort hatte. Dieses Erinnern ist eine der wichtigsten Dinge in unserem geistlichen Leben überhaupt. Warum? Weil es zu den erfolgreichsten Methoden des Widersachers gehört, uns die großen und auch die vielen kleineren Geschenke Gottes vergessen zu lassen. Er will uns vergessen machen, wer wir sind, nämlich nicht die kleinen armseligen Würstchen, die von Sünde zu Sünde stolpern, sondern gerecht gemachte Kinder Gottes, die niemand aus seiner Hand reißen kann und auf die eine herrliche Zukunft wartet in der Gemeinschaft mit Gott. Er will uns vergessen machen, dass Jesus unser barmherziger und fürsorglicher Hirte ist, in dessen sicherer Hand wir geborgen sind, der einen wunderbaren Plan für unser Leben hat, der uns bewahrt, versorgt, tröstet und ermutigt und uns sicher durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens führt. Wie kann das dem Feind gelingen, uns diese Geschenke vergessen zu lassen? Indem er Zweifel aller Art in uns sät, indem er uns dazu verleitet, Herr unseres Lebens sein und alles selber regeln zu wollen und besonders in der heutigen Zeit, indem er uns mit allem Möglichen beschäftigt und auf Trab hält und uns zugleich mit den fragwürdigen Segnungen des Wohlstands zumüllt. Mit der Folge, dass wir ja nicht zum Verschnaufen, Nachdenken, Erinnern oder mit anderen Worten zu geistlicher Besinnung kommen. Deswegen ist es auch immer wieder nötig, umzukehren. Und das ist das Nächste, was der Herr anspricht. Und tue Buße. Buße hat nichts mit dem landläufigen Verständnis von Abbüßen oder Strafe erleiden zu tun, sondern es bedeutet einfach nach dem griechischen Wort Metanoia und wie schon zu Anfang erwähnt, eine Änderung des Denkens, einen Sinneswandel, eine Umkehr, in unserem Fall hier eine Umkehr zur ersten Liebe. Grundlage jeder Umkehr ist die Gewissheit, dass der Herr Jesus für alle unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und in ihm Vergebung geschenkt ist und dass uns dadurch ein neues Leben gegeben worden ist, dass uns erst wirklich eine Umkehr, eine wirkliche Sinnes- und Verhaltensänderung möglich macht. Und dass es das Ziel des Herrn mit uns ist, dieses neue Leben in uns heranwachsen und zur Entfaltung bringen zu lassen. Was gehört zu einer echten Umkehr? Das Bejahen von Gottes Maßstäben und Urteil, ohne nach irgendwelchen Entschuldigungen oder Ausreden zu suchen. Das bedeutet, mich vor Gott schuldig zu sprechen und ihn als Richter anzuerkennen und mich unter sein Urteil zu beugen. Mit anderen Worten, meine Sünden und Verfehlungen zu bekennen und um Vergebung zu bitten, in der Gewissheit, dass Gottes Gnade immer größer ist als meine Sünde. Wenn wir das alles aufrichtig tun, werden wir uns bewusst von der Sünde abwenden und es wird zu Veränderungen im Denken und dann auch im Handeln sichtbar in unserem Leben kommen. Buße in diesem Sinn heißt immer Abkehr von der Sünde und Zuwendung zum Guten, zum Gegenteil der Sünde, zu dem, was Gott wohlgefällig ist. Oder wie wir in Epheser 4, 24 lesen können, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf. In unserem Leben als Christ werden immer wieder Schritte der Buße und kleinere oder auch größere Neuanfänge anstehen, notwendig werden. Ich möchte hier nochmals den anfangs zitierten Satz bringen. Ein siegreiches Leben als Christ besteht aus einer Aneinanderreihung von Neuanfängen. Ich bin mir sicher, dass dieser Satz richtig ist, auch wenn er möglicherweise etwas überspitzt formuliert ist. Vielleicht schließt jemand daraus, dass das Christenleben nur eine trostlose Abfolge von Auf und Abs, von Höhen und Tiefen ist. Und man kann auch wirklich beobachten, dass sich Geschwister, und ich kenne das auch aus dem eigenen Leben, mit ihren Auf und Abs nur im Kreis und um sich selber drehen und sich dabei geistlich nur sehr langsam oder gar nicht weiterentwickeln. Warum? In den Tiefen suchen sie verzweifelt nach Trost und Zuspruch aus allen möglichen oder auch unmöglichen Quellen, ohne sich wirklich zu fragen, was uns der Herr damit lehren möchte, ohne wirklich Buße zu tun und sich verändern zu lassen. Und in den Höhen werden sie dann wieder nachlässig und lassen die Dinge laufen bis zum nächsten Einbruch. Und oft sind es immer wieder die gleichen Probleme, Nöte oder Anfechtungen, die sie umtreiben. Und das ist sicher nicht das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir immer mehr zu einem unbelasteten, befreiten und freudigen Leben kommen können, angetrieben von der Liebe zu ihm, zu einem Leben in der Fülle, wie es im Johannes 10 einmal heißt. Und dafür sind immer wieder Schritte der Buße und Neuanfänge hilfreich und notwendig. Und sehen wir doch Buße nicht als notwendiges Übel, sondern als einen weiteren Schritt der Befreiung, des Freiwerdens von Lasten und sündigen Gewohnheiten, als ein Ballast abwerfen. So wie unsere Bekehrung ein gewaltiger Befreiungsschlag war, so ist jeder Schritt der Buße, jeder Neuanfang ein weiterer Schritt hin zur Freiheit in Christus, zu einem erfüllten Überwinderleben als Christ. Als drittes nannte der Herr und tue die ersten Werke. Die erste Liebe führte selbstverständlich zu diesen ersten Werken, denn Liebe ist tätig. Sie drängt uns zu werken. Auch hier gilt, erinnere dich an deine ersten Werke und vor allem daran, was dich dazu getrieben hat damals, nämlich deine erste Liebe. Wenn wir die ersten Werke in diesem Sinn wieder tun wollen, müssen wir wieder zurück zur ersten Liebe und dann werden sie von selber kommen. Ich habe versucht zu erklären, was dazu führen kann, die erste Liebe zu verlassen. Wenn wir diese Dinge kennen und sozusagen umdrehen, werden wir wieder in die andere, in die richtige Richtung gehen können. Vielleicht ist es hilfreich, uns an dem zu orientieren, wie ich diese erste Liebe vorhin beschrieben habe. Sie kommt aus einem gereinigten, kindlich glaubenden und ungeteilten Herz, als freudige und dankbare Reaktion auf Gottes Handeln an uns. Schauen wir uns noch kurz diese drei Begriffe, die hier vorkommen, näher an. Zuerst das gereinigte Herz. Der Herr hat uns mit der Fußwaschung an seinen Jüngern gezeigt, dass immer wieder, auch wenn wir in der Bekehrung eine Grundreinigung erhalten haben, eine Nachreinigung notwendig ist. Wenn wir dies aus Nachlässigkeit oder Uneinsichtigkeit versäumen, sammelt sich unweigerlich aller möglicher Unrat in unseren Herzen wieder an, in dem dann kein Platz mehr für eine erste Liebe ist. Deshalb lasst uns immer wieder unsere Herzen aufräumen, ausmisten und Ballast abwerfen. Der Herr ermuntert uns dazu. Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Matthäus 3,8. Das zweite war der kindliche Glaube. Normale Kinder sind stark beziehungsorientiert. Sie haben ein einfaches, uneingeschränktes Vertrauen zu ihren Bezugspersonen. Sie denken nicht kompliziert, theoretisch oder abstrakt. Solch ein Vertrauen, solch einen Glauben wünscht sich unser Herr. Sollten wir nicht eher in die Tiefe der einfachen, aber umso wunderbareren Glaubensgrundlagen hineinwachsen, als in eine unnötig weitgehende, komplizierte und abstrakte Weite? Ein kindlich glaubendes, einfältiges Herz hat wieder Raum für die erste Liebe. Und das dritte war das ungeteilte Herz. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag nur an Jesus denken und für ihn unterwegs sein müssen, aber er muss den nur ihm gebührenden Platz in unserem Herzen einnehmen dürfen. Und alles, was ihm diesen Platz streitig macht, müssen wir aus unseren Herzen verbannen. Nehmen wir uns hier ein Beispiel an Maria, von der unser Herr sagte, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Maria hat auch nicht den ganzen Tag zu Jesu Füßen gesessen, aber sie hat aus einem ungeteilten Herzen heraus zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen. Vielleicht können wir diese drei Punkte als die praktische Ausführung der Aufforderung aus dem Buch der Sprüche sehen, die ich schon im Zusammenhang mit den Pharisäern erwähnt hatte. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Zurück zur ersten Liebe. Wir haben, das hoffe ich zumindest, gesehen, dass das notwendig und auch möglich ist. Der Herr selbst und sein Wort haben uns den Weg dahin gewiesen. Aber lasst uns diese Aufforderung nicht als ein auferlegtes Gebot sehen, an dem wir uns jetzt abarbeiten müssen, sondern als eine nachdrückliche Einladung auf einen Weg zu einem mit Freude erfüllten, erleichterten und hingegebenen Herz, aus dem wieder eine unverfälschte und ansteckende Liebe fließen kann. Eigentlich wäre das jetzt der Schluss der Predigt, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen noch, wie die Geschichte mit den Ephesern ausgegangen ist, nach diesem Sendschreiben, nach dieser ernsthaften Ermahnung. Von der Bibel her wissen wir es nicht, aber von Ignatius, einem Ältesten der Gemeinde von Antiochia, gibt es Briefe aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts, die er nach einem Besuch von Brüdern aus Ephesus geschrieben hat und in denen er sich über sie äußert. Ich zitiere: Er freute sich, dass sie nichts im menschlichen Leben liebten außer Gott. Ihren Gemeindeältesten Onesimus nannte er einen Mann von unbeschreiblicher Liebe. Und er schrieb, dass er in den Brüdern, die ihn besuchten, die Liebe der ganzen Gemeinde in Ephesus sehen konnte. Daraus können wir schließen, dass die Gemeinde von Ephesus eine Kehrtwendung hinbekommen hat und sich in Richtung erster Liebe bewegt hat. Das sollte uns allen Mut machen. Amen.